Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute eine neue Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Wir sind gewissermaßen auf der Zielgeraden und ich freue mich heute, Herrn Professor André Rüffer bei mir zu haben. Ich grüße Sie, Herr Professor Rüffer.
Hallo, Herr Brandstätter.
Sie sind Direktor und Lehrstuhlinhaber für das Thema Kinderherzchirurgie. Und wir haben am Anfang immer so eine Frage, die ist eigentlich immer relativ identisch, dass wir uns fragen, wie sind Sie zur Medizin gekommen? Wussten Sie das relativ früh oder ist es eine späte Liebe?
Da sind die Würfel, glaube ich, relativ früh gefallen. Mein Vater war Arzt, Hals-Nasen-Ohren-Arzt und hat sich auf Sänger spezialisiert, sodass bei uns immer Full House war zu Hause und ich so dieses Gefühl kennengelernt habe, wie es ist, gebraucht zu werden und Dankbarkeit zu erfahren. Und ich denke, das hat mir als Kind schon sehr imponiert und hat mich dann früh dazu veranlasst, auch diesen Wunsch zu äußern, Medizin zu studieren.
Sie kommen ja ursprünglich gebürtig aus dieser Region, ne? Also Sie sind ja quasi dann irgendwie da heim in Richtung Wiege gekommen.
Ja, also meine Eltern sind aus der Tschechoslowakei 68, 69 emigriert. Und mein Vater hat dann mit dem Medizinstudium hier angefangen, war eigentlich Schauspieler vorher. Und meine Mutter war Sängerin, die haben sich beide am Konservatorium kennengelernt. Meine Mutter hat hier am Stadttheater Aachen gesungen, im Chor, und mein Vater Medizin studiert. Und ich bin in Würselen geboren, etwas, ich muss es gestehen, mich mein ganzes Leben lang auf allen Urkunden verfolgt hat. aber jetzt ergibt das alles irgendwie doch noch einen Sinn. Also mit 5 Jahren sind wir dann nach Berlin gezogen, bin dann in Berlin groß geworden, hab dort Abi gemacht. Aber jetzt wieder back to the roots.
Wenn Sie Ihren Werdegang dann ein bisschen beschreiben, ab wann fingen Sie an, sich für das Thema Herzchirurgie oder vielleicht auch Chirurgie im weiteren Sinne zu interessieren? Hätte es vielleicht auch Internist werden können?
Ja, also eine gewisse Affinität zum praktischen, manuellen war vielleicht schon immer gegeben. Mhm. Ich war so im Freundeskreis der Einzige, der ein Streichholz mit einer Hand anmachen konnte. Deswegen hieß es immer, ja, was Chirurgisches wäre gut. Und ich hatte jetzt nie direkt vor, Herzchirurgie zu machen, muss ich gestehen, da hatte ich doch als Student und vorher also viel zu viel Respekt vor diesem Fach und dachte eher so an Orthopädie, Sportmedizin. Ich würde mich so von Natur aus so als Sportler bezeichnen. Ja, und letztendlich nach dem Studium war es Ende der 90er nicht so einfach mit Stellen und in Berlin wurde mir eigentlich eine Stelle in der Benjamin Franklin zugesagt, in der Traumatologie, wurde dann kurzzeitig zurückgezogen und dann stand ich halt da. Und bevor Taxi zu fahren, habe ich mich dann doch dazu entschlossen, dann gehe ich halt nach Cottbus, wo eine Stelle ausgeschrieben war als AIP, in einem neuen Herzzentrum und habe dann dort mit der Herzchirurgie quasi, ohne mir das wirklich vorgenommen zu haben, bin ich dann so in die Herzchirurgie gerutscht und ja, wenn man dann einmal das Fach macht und die Menschen kennenlernt, dann entwickelt man halt eine Faszination dafür und so ging das alles dann los.
Sie haben ja dann verschiedene Wege genommen, verschiedene Standorte gewissermaßen absolviert, am UKE in Hamburg gewesen, in Erlangen gewesen. Der Schritt jetzt zu sagen, ich gehe von der Herzchirurgie in die Zusatzbezeichnung Kinderherzchirurgie, wann haben Sie den getroffen und was war der Hintergrund dafür?
Also meine erwachsenenherzchirurgische Ausbildung habe ich ja im Saanerherzzentrum Cottbus abgeschlossen nach insgesamt 8 Jahren. Und da muss ich sagen, bin ich meinem damaligen Chef sehr dankbar. Professor Knörig kam ursprünglich aus der Charité, aus Ostberlin, und hat so in den 80er Jahren in diesem Zentrum auch die Kinderherzchirurgie kennengelernt. Ich glaube, Leipzig ist erst später dann so eins der oder das führende Zentrum in Ostdeutschland geworden. Aber bis dahin war es halt zentralisiert in Ost-Berlin angesessen und er hat eben auch die Kinderherzchirurgie mitgelernt und uns jüngeren Assistenten immer davon vorgeschwärmt und immer erzählt, dass er dass er sich halt entscheiden musste im Leben. Und ja, das Einzige, was ihm wirklich leid tut, ist, dass er mit der Kinderherzchirurgie aufhören musste. Und er hat uns immer geprüft, also immer so mal Fragen gestellt über eine Transposition der großen Arterien und so, sage ich mal, einfachere Fragen. Aber es hat einen so ein bisschen auf diesen Weg vielleicht gebracht. Und witzigerweise, also ich bin jetzt Leiter einer kinderherzchirurgischen Klinik geworden und ein Mitgefährte aus Cottbus damals noch, jetzt Professor Zanavaros, hat das jahrelang in Stuttgart gemacht. Mhm. Ist jetzt zurück nach Zypern gegangen, aber also zwei leitende Kinderherzchirurgen aus der Schmiede der deutschen Kinderherzchirurgie Cottbus. Also das ist wirklich Professor Knürich zu verdanken, denke ich mal, dass er uns so ein bisschen da das mit auf den Weg gegeben hat. Aber letztendlich dann im Rahmen der Facharztvorbereitung habe ich so ein Internship in Berlin gemacht für 3 Monate und habe dort dann wirklich die Kinder, also am Deutschen Herzzentrum Berlin, habe dort Professor Hübler assistiert und das dann nochmal von der praktischen Seite her kennengelernt und mich dann sehr intensiv, ich glaube intensiver als die meisten im Rahmen der Facharztvorbereitung, auf die Kinderherzchirurgie vorbereitet und dann schon so den Wunsch geäußert, wenn es die Möglichkeit gäbe, dann wäre es natürlich toll, diesen Weg gehen zu können. Aber es ist in der Regel extrem schwierig, dort Fuß zu fassen, überhaupt einen Einstieg zu bekommen. Und bei mir war das dann so, dass ich die Möglichkeit hatte, von Cottbus nach Hamburg zu gehen, ans Universitäre Herzzentrum zu Professor Reichensporner, der mir damals eine Stelle angeboten hatte. Allerdings mit dem Vorbehalt, es gibt nur noch eine Stelle in der Kinderherzchirurgie. Mhm. Das wollte keiner machen. Und dann habe ich diese Stelle dankend angenommen. Dort habe ich dann meinen zukünftigen Mentor kennengelernt und Lehrer, Professor Chesney war, der dort das Programm geleitet hat und von dort aus dann nach Erlangen gegangen ist in seine alte Heimat und mich als leitenden Oberarzt in der Kinderherzchirurgie mitgenommen hat.
Wenn ich mir jetzt überlegen müsste als Laie, was unterscheidet denn eine Erwachsenenherzchirurgie von der Kinderherzchirurgie? Ich nehme an, es sind auch ganz andere Indikationen einerseits wahrscheinlich, aber vielleicht auch, weil es einfach viel kleiner ist?
Ja, also die Klinik, die ich jetzt führe, heißt Klinik für Kinderherzchirurgie und Chirurgie angeborener Herzfehler. Es betrifft auch Erwachsene, die angeborene Herzfehler haben, die seltener spät diagnostiziert werden. Aber es gibt so Einzelfälle, wo 70-Jährige dann einen etwas einfacheren angeborenen Herzfehler haben, den wir dann eben operieren müssen. Oftmals sind es aber dann schon bekannte Vizien, also Herzfehler, so ähnlich wie bei einem Oldtimer, wo man dann hier und da vielleicht dann nochmal irgendwas am Motor verändern muss oder auswechseln muss, also eine Herzklappe austauschen. Sowas kommt auch bei Erwachsenen häufiger vor. Und so fast 20% unserer Operationen sind an Erwachsenen.
Aber so ein kleines Kinderherz, es wird wahrscheinlich so ungefähr die Größe einer Walnuss haben.
Ja, ne? Genau.
Darf ich mal so persönlich fragen, hat man da nicht unheimliche Hemmungen da irgendwie? Also hätte ich wahrscheinlich auch bei einem erwachsenen Herzen, aber bei einem kleinen Kind ist es nicht noch viel extremer? Oder?
Ja, also ich muss gestehen, die größte Hemmung hatte ich in meiner Laufbahn das erste Mal mit dem Skalpell in der Hand, wie ich ins Bein schneiden sollte, um die Vene rauszunehmen für einen Bypass im Rahmen der Erwachsenenherzchirurgie. Und also einmal so aktiv in die Haut zu schneiden, das kostet wirklich eine gewisse Überwindung. Und danach, wenn man das schon mal gemacht hat, vielleicht das erste Mal den Brustkorb aufsägen, das ist eine ungewöhnliche Tätigkeit. Aber man wird ja dann so langsam dahin geführt. Also man mit dem Einstieg in die Kinderherzchirurgie operiert man ja nicht gleich einen Neugeborenen. Mhm. So langsam tastet man sich nach unten und vom Gewicht her. Ja, und natürlich gibt es immer wieder neue Herausforderungen. Man hat nie ausgelernt. Es ist immer ein stetiger Prozess. Man wird immer besser. Ja, und jede Herausforderung hat natürlich auch immer einen gewissen, ich will nicht sagen Nervenkitzel, aber eine gewisse Anspannung.
Jetzt ist es ja, also wie viele Kinderherzchirurgen gibt es denn bundesweit, wenn ich diese Gilde mal zusammenfasse? Wie viele Leute reden wir da? Sind das 1000 oder weniger?
Ja, also es gibt 20 Kliniken oder Abteilungen, die kinderherzchirurgische Versorgung anbieten. Davon sind einige jetzt auch eigene Kliniken, so wie hier in Hamburg, aber oftmals sind es halt nur im Rahmen der Herzchirurgie, ich will nicht sagen nur, aber Sektionen oder ein Oberarzt, der dann eben irgendwo die Kinder macht. Meistens im Rahmen von Universitäten, also selten, aber auch in Stuttgart beispielsweise, im Rahmen in einem privaten Haus. Das ist aber eher die Ausnahme.
Okay, das heißt, wir reden wahrscheinlich eher über eine kleine dreistellige Anzahl von Fach.
Es gibt 20 Kliniken und halt 20 Leiter, die das...
Ja, plus vielleicht ein paar Ärzte drumherum.
Man muss ja immer zwei zertifizierte Kinderarztchirurgen im Team haben, um entsprechend der Richtlinien zu agieren. Klar, wenn einer krank ist oder im Urlaub, also am besten ist auch, wenn man viel Expertise im Team hat. Also kann man sagen, 40 sicher, die aktiv jetzt tätig sind, und wir haben eine Arbeitsgemeinschaft für angeborene Herzfehler und Kinderherzchirurgie, die hat, da bin ich stellvertretender Vorsitzender, die hat um die 80 Mitglieder.
Okay, okay. Wirklich sehr speziell.
Das ist, kann man also schon unser sagen. Kleiner Verein.
Ja.
Ist nicht mal ein Verein, ist nur eine Arbeitsgemeinschaft mit eben 80 Mitgliedern. Also es lohnt sich eigentlich nicht dafür, einen Verein zu gründen. Hatten wir auch schon überlegt intern, aber nein, wir sind da an unseren großen Bruder, die DGTHG, die Deutsche Gesellschaft für Thorax, Herz- und Gefäßchirurgie, sehr eng angebunden.
Warum lohnt sich das denn trotzdem für einen jungen Mediziner, eine junge Medizinerin, diesen dann doch recht langen, harten Weg zu gehen? Mit dieser, was würden Sie demjenigen denn sagen oder an die Hand geben?
Ja, you reap what you saw. Also wir ernten, was wir gesät haben. Und ich denke, das ist eine sehr schöne Ernte, nach vielen Jahren dieses Fach machen zu dürfen. Und ja, heutzutage, man redet immer über die Work-Life-Balance. Ich weiß nicht, ob da nicht das Life, also damit dann die Zeit nach der Arbeit gemeint ist. Und ich denke nicht, dass das der richtige Weg ist, also die Freizeit in den Vordergrund zurück. Also ich denke, es ist wichtiger, einen Beruf zu wählen, der einem Spaß macht, wo man etwas Sinnvolles macht, wo man im Idealfall eben auch Menschen helfen kann. Und ich denke, dass das mehr Befriedigung verschafft als kurz mal Arbeit und dann beginnt das richtige Leben.
Bei diesen 20 Einrichtungen, haben die sich untereinander denn jeweils auf bestimmte Bereiche spezialisiert, oder würden Sie sagen, im Prinzip ist das Spektrum überall vorhanden? Also gibt es so eine jeweilige Spezialisierung an einzelnen Standorten?
Nein, eigentlich ist es eher so, dass das gesamte Spektrum in diesen 20 Kliniken angeboten wird. Mhm. Einige sind größer, einige sind kleiner und klar, es gibt natürlich auch gewisse Schwerpunkte. Ich würde sagen, bei mir ist es der Aortenbogen, wo ich jetzt vielleicht aktiv Patienten auch von extern, von weiter weg bekomme. So hat jeder so ein bisschen sein Hobby, das, was er am besten kann.
Sie haben ja in der Kinderherzchirurgie quasi immer drei Patienten. Kind, besorgte Eltern. Erste Frage, haben Sie es immer mit Erkrankungen zu tun, die nicht heilbar sind oder nur chirurgisch heilbar? Können die komplett zum Verschwinden gebracht werden? Also können Sie die auch vollständig beheben?
Ja, es gibt einfache Herzfehler, wie zum Beispiel nur ein Loch in der Vor- oder Kammerscheidewand oder so eine Kombination aus beiden. Also in der Regel sind das azyanotische Herzfehler, wo die Kinder nicht blau sind, sondern einfach zu viel Blutfluss in der Lunge und zu wenig im Körper haben. Und wenn man diese Defekte verschließt, dann haben die Kinder eine vollkommen normale Lebenserwartung, sind geheilt. Es gibt auch komplexere Herzfehler, wie die Transposition der großen Arterien auch. Da können wir dann eine komplett normale Lebenserwartung gewährleisten. Also wir vertauschen dann wieder die Gefäße zurück, so wie es sich gehört, und müssen auch die Herzkranzarterien entsprechend switchen, wie das heißt. Und dann sind die Kinder gesund. Es gibt sogar eine Studie aus den Staaten, aus den, ich glaube, 90er, Nuller Jahren, wo man gezeigt hat, dass man durch diese Operation sogar ein besseres Überleben hat als die Normalbevölkerung. Okay. Weil in Amerika so die Bessergestellten sich dann eher ihre Kinder zu der Operation führen können. In einer Gesellschaft, wo Homicide so die häufigste Todesursache bei Kindern ist, dann Sie verstehen, was ich sagen will. Das heißt nicht, dass man jetzt eine bessere Lebenserwartung hat, aber zumindest hat man eine sehr gute Lebenserwartung. Natürlich gibt es auch so Zwischendinge, wo man vielleicht hier und da noch mal etwas noch nachoperieren muss, weil es zum Verschleiß der Klappen kommt. Aber insgesamt haben die Kinder und später Erwachsene dann einen Zweikammerkreislauf und alles funktioniert so, wie es soll. Es gibt aber auch Einkammerkreisläufe oder komplexe Herzfehler, wo wir nur einen Kompromiss schaffen können, der mit dem Leben vereinbar ist, zumindest für einen gewissen Zeitraum, wo vielleicht irgendwann dieses sehr fragile System kollabiert und dann durch eine Kunstherztherapie oder letztendlich Transplantation dann erst zu einem Weiterleben dann geführt werden kann.
Das bedeutet, am Ende reden wir immer über so eine Art Übereinkunft mit den Eltern, die man dann gemeinsam herstellt, um Therapieziele mit den allen Beteiligten zu verfestigen. Ist das so korrekt?
Genau, bei den komplexen Herzfehlern ist auch ein, ich sag mal, Nichtstun oder der palliative Weg, das heißt, dass man die Kinder ohne eine chirurgische Intervention begleitet, ist auch eine Option. Wir präferieren natürlich immer, dass wir unsere Hilfe anbieten können. Und wichtig ist, dass man diesen gemeinsamen Weg mit den Eltern halt skizziert und dann auch über mehrere Operationen, die notwendig sind, dann vielleicht über eine gewisse Durststrecke gemeinsam geht, um dann doch ein schönes Leben zu ermöglichen.
Was ist denn eine gute Vorbereitung für einen angehenden Mediziner? Also wenn ich mich für das Fach interessiere, ich komme dann von der Herzchirurgie her, ne? Das wird ja wahrscheinlich die Einflugschneise sein für dieses Fach. Ab wann würden Sie sagen, macht es Sinn, sich dann tatsächlich nochmal zu spezialisieren, den Zuweg zu finden? Also ist es überhaupt das, was für die eigene Karriere dann förderlich ist mit diesem ganzen Hintergrund, wo Sie gerade gesagt haben, so eine kleine Gilde, so eine kleine Gemeinde? Braucht es mehr Kinderherzchirurgen oder haben Sie eher das Gefühl, es ist aktuell, wir haben da ein Plateau erreicht und man ist eigentlich ganz gut damit versorgt?
Ja, das Thema Ausbildung ist natürlich immer ein großes Thema bei uns in der Gemeinde. Es ist nicht so, dass man nach 2 Jahren in der Kinderherzchirurgie dann das volle Spektrum operieren kann. Mhm. Also wir sind ja sehr von unseren Mentoren abhängig. Es ist wirklich man kann sagen, wie beim Jedi-Ritter, Meister, Schüler. Dann macht man irgendwann auch seine Pubertät durch, ja, und quasi möchte dann auf eigenen Beinen stehen. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, dieser Prozess, weil nur wenn es eine Weiterentwicklung gibt, also wenn es eine Innovation gibt, dann kann es auch eine Weiterentwicklung geben.
Ist denn im Blick auf die Zukunft des Fachbereichs, was erwarten Sie da? Ist es künstliches Gewebe, technische Ersatzverfahren für eine Herzpumpe? Ist das die Zukunft oder sind es innovative operative Verfahren? Also was erwarten Sie da?
Also mein erster Lehrer oder Mentor, Professor Knörich, hat in den 90er Jahren immer davon gesprochen, ja, in 20 Jahren, da werden wir nur noch Schweineherzen transplantieren. Mhm. Die ganze Bypass-Chirurgie und normale Transplantation, das wird es alles nicht mehr geben. Jetzt haben wir schon 25 Jahre danach und es wurde tatsächlich das erste Schweineherz verpflanzt. Erfolgreich für, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange der Patient gelebt hat, aber es waren einige Wochen, vielleicht einen Monat. Es ist ein Schritt in diese Richtung, aber wir sind noch weit davon entfernt, dass wir wirklich ein Organersatzverfahren haben, wo man jetzt vom Durchbruch sprechen könnte. Letztendlich wollen wir dahin. Es gibt auch Möglichkeiten, nur Teile von jetzt Schweineherzen beispielsweise zu transplantieren. Aktuell machen wir das ja in Form von Bioklappen. Ja, das sind dann wirklich keine lebenden Materialien mehr. Aber irgendwann wollen wir dahin kommen, dass dann jeder Mensch sein genetisch auf den Menschen zugeschnittenes Schwein vielleicht irgendwo im Stall hat und ja, dann können alle Organe dann nach und nach transplantiert werden. Das ist so ein bisschen auch spooky. Im Film Die Insel halt mit Menschen. Tja, das ist sicherlich etwas, wo wir hin möchten. Hinsichtlich der mechanischen Kreislaufunterstützung hat sich sehr viel vor 20 Jahren getan oder Schrittmacher. Allerdings ja, in den letzten 20 Jahren eher weniger. Also wir hätten erwartet, wenn man so ein Total Artificial Heart, also ein Kunstherz wirklich implantiert, dann guckt aktuell noch die Driveline, also das Kabel aus dem Körper, was sich gerne infiziert, was halt immer einfach den Menschen davor hindert, noch schwimmen gehen zu können oder überhaupt ein Bad nehmen zu können. Und wenn das wenigstens mal durch Induktion von außen, dass man die Batterie dann ohne ein Kabel dann von außen durch die Haut aufladen könnte. Das sind so kleine Veränderungen, wo wir vor 20 Jahren dachten, in 5 Jahren wird es das geben. Mhm. Und es gibt es immer noch nicht. Oder Schrittmacher, die halt immer noch in Form von Kabeln vom Arm dann bis ins Herz vorgelegt werden. Weitestgehend immer noch ins rechte Herz. Also da, ja, okay, es gibt den Mikra, den man jetzt auch wirklich dann in die Herzspitze, ist wie so eine Kugelschreiberspitze. Aber das ist nur für ältere Patienten gedacht, weil wenn die Batterie alle ist, dann bleibt der da drin, dieses Metallstück. Und also wie gesagt, in der Schrittmacher-Technologie etwas, was sich leicht implantieren, das gesamte Herz im linken Herzen dann auch innervieren könnte und was sich dann auch wieder leicht entfernen kann, ohne dass man so einen Kabelsalat im Herzen hat. Also da ist die Entwicklung doch noch relativ langsam. Was sich bei den Erwachsenen aber wirklich sehr verändert hat, ist die Möglichkeit, minimalinvasiv und auch über die Leiste Klappen zu implantieren, die TAVIs. Das machen bei uns ja auf der rechten Seite die Kinderkardiologen, die dann halt die Pulmonalklappe, also die Lungenschlagader mit Klappe, eben dann versehen können über die Leiste. Und in der Erwachsenenherzchirurgie wird das jetzt auch auf der linken Seite gemacht. Auch die Mitralklappe, Tricuspidalklappe, alles wird so langsam halt über minimalinvasive und interventionelle Zugänge jetzt ermöglicht. Da sind wir deutlich weiter als noch vor 20 Jahren.
Gibt es denn sowas, wo Sie sagen, das ist auch ein Forschungsinteresse, was mich schon lange beschäftigt, was mich aber weiter antreibt? Da würde ich gerne in den nächsten Jahren für mich noch einen Schritt weiterkommen.
Also mein großes Thema war bisher Organprotektion, Aortenbogenchirurgie, die Techniken. Klar, da arbeitet man immer weiter, weil es das ist, was mich am meisten geprägt hat. Aber hier an der RWTH gibt es die Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Zentrum, wo sich auch wieder jetzt neue Möglichkeiten ergeben, auch neue Devices, die wir erfinden oder zumindest voranbringen, um vielleicht auch gewisse Operationen dann obsolet zu machen. Da sind wir dabei.
Was ich ja ganz interessant finde, so eine Karriere rückblickend, sieht sie ja immer so aus, als wäre sie tatsächlich genauso komponiert worden. Ne? Und wenn man dann mit den Kolleginnen und Kollegen dann immer spricht, dann sagt er, da war viel mehr Zufälligkeit dabei, als man eigentlich letztendlich denkt. Aber es sieht aus, dann ex post immer, als hätte sich jemand in ein sehr hochspezielles Fachgebiet begeben und hätte genau das immer so in der Form machen wollen und hätte das dann letztendlich geplant. Wenn Sie noch einmal so zurückdenken und vielleicht auch an die Phase, an der Sie vor den zentralen Entscheidungen Ihrer Karriere standen, würden Sie das A, alles genau nochmal so machen oder B, hätten Sie vielleicht auch einen Hinweis an sich, wenn Sie an Ihr jüngeres Ich denken, was würden Sie sich persönlich mit auf den Weg geben im Blick auf das, was da noch kommt?
Also was wirklich schon hilft in der Karriere ist, wenn man sich relativ früh festlegt, schon früh im Studium und ein Ziel verfolgt, aber wirklich auch aktiv verfolgt, die richtigen Formulaturen macht, PJ, ins Ausland geht, seine Doktorarbeit in dem Fach früh schon fertig macht, publiziert, also versucht schon als Student, Studentin auf Kongresse zu fahren und aktiv daran teilzunehmen, das hilft wirklich ungemein. Ich denke, ich habe auch viel Glück gehabt und die richtigen Menschen kennengelernt auf meinem Karriereweg. Es braucht eine intrinsische Motivation, ohne die geht gar nichts. Ich denke, die ist bei mir sehr ausgeprägt. Diese Motivation, also einen gewissen Drive, etwas voranzubringen, das ist wichtig und schon sich früh auf etwas festzulegen. Und wie Arnold Schwarzenegger gesagt hat, there is no plan B.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Röffer.
Gerne.